Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir lesen heute miteinander aus Jesaja 50. Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Jesaja 50, 4 bis 9. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen vor morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, auf Gottes Stimme hören. Und dazu gleich zum Eingang eine kleine Begebenheit von Samuel Keller. Wir sehen hier ein Bild von ihm. Er war neben Elias Schrenk der bekannteste deutsche Evangelist des 19. Jahrhunderts. 1856 wurde er in Petersburg geboren, war dann zunächst als junger Mann Pastor in Grunau in der südrussischen Steppe und später auf der Krim. Als biblischer Verkündiger erlebte er in seinem Dienst große Erweckungen. Er wurde dann aber der politischen Zusammenarbeit mit Bismarck verdächtigt. Man hielt seine umfangreichen Predigtmanuskripte für politische Aufschriebe und gewissermaßen Spionagetätigkeiten, politische Informationen, die er nach Deutschland an den Reichskanzler weiterleitete. Er musste fliehen, war ab 1891 Pfarrer in Düsseldorf, legte dieses Amt nach 7 Jahren aber wieder nieder, weil er sich im kirchlichen Bereich doch recht eingeengt fühlte und wirkte den Rest seines Lebens bis 1924 als freier Evangelist. Aus seiner Zeit vermutlich in Düsseldorf als Pfarrer erzählt Samuel Keller. Und damit sind wir dann beim Thema. Er erzählt, ich hatte am Samstag eine Predigt ausgearbeitet. Als ich am Sonntag mit der Straßenbahn zur Kirche fahre, spüre ich eine ganz starke innere Regung und Nötigung, die vorbereitete Predigt in der Tasche zu lassen und stattdessen über Psalm 39, Vers 2 zu predigen. Also sprach ich über das Wort, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge und will meinem Mund einen Zaum anlegen. Am anderen Tag, am Montag, kommt ein Mann zu mir und bedankt sich ausdrücklich für die Predigt, die ihn vor einem großen Fehler bewahrt habe. Er hatte sich mit einem Geschäftsfreund zerstritten und nun war ein zorniger Brief geschrieben. Bevor er aber diesen Brief abgeschickt hat, war in ihm, in diesem Geschäftsmann, die Regung, die innere Nötigung, den Brief liegen zu lassen, bevor er nochmal im Gottesdienst unter Gottes Wort war. Hätte er den Brief abgeschickt, wäre die Geschäftsfreundschaft endgültig in die Brüche gegangen. Am Montag nun kam stattdessen ein Brief von seinem Geschäftsfreund, in dem dieser seine Fehler erkannt hatte, ihn um Verzeihung bat und die ganze Beziehung wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Ein doppeltes Beispiel, wie Menschen auf die Stimme Gottes hören und Gott sein Werk tun kann. Wie Schaden abgewendet wird und wie Menschen wieder zurechtgebracht werden. Doppelt zum einen am Pfarrer, der seine vorbereitete Predigt in der Tasche lässt und stattdessen über ein anderes Wort spricht. Und am Geschäftsmann, der einen geschriebenen Brief nicht abschickt, sondern stattdessen nochmal unter Gottes Wort geht und dann merkt, dass es besser ist, mit dem Brief zu warten. und so eine Beziehung wieder in Ordnung kommt, anstatt unwiderruflich in die Brüche zu gehen. Liebe Geschwister, Gott redet. Gott redet auch heute vor allem durch sein Wort, durch die Heilige Schrift, wie auch in diesem Falle, ganz wichtig, in der Predigt, Psalm 39. Gott redet durch innere Ermahnungen, so wie er es bei beiden im Beispiel getan hat. Gott kann auch durch klare Prophetie reden, wenn er will. Gott redet, damit sein Werk gedeiht. Gott redet, damit unnötige Verwicklungen vermieden und Spaltungen unter Brüdern verhindert werden. Damit der Herr aber zu uns reden kann, müssen wir seine Stimme hören. Dazu müssen wir ihm die Ohren öffnen, beziehungsweise sie uns von ihm öffnen lassen. Der Gottesknecht, von dem Jesaja hier in Kapitel 50 redet, der hat die Stimme Gottes gehört. Früh am Morgen schon, in den ersten Minuten des Aufwachens, hat er ein offenes Ohr für Gott. Ja, er sagt es in dem Bild, Gott selbst weckt mich alle Morgen und weckt mir das Ohr gewissermaßen. Also wird er von Gott geweckt und wacht in der Gegenwart, im Hören auf die Stimme des Herrn morgens auf. Er weckt mich morgen vor morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Gottesknecht, von dem Jesaja hier redet, ist der Messias. Das ist unser Heiland Jesus Christus. Das ganze Wirken Jesu ist ja immer davon gekennzeichnet, dass er in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters lebt und handelt. Und darin liegt ja seine geheimnisvolle Vollmacht, seine überwältigende Vollmacht, nicht nur im Reden, sondern auch im Handeln. Weil sein Reden und sein Handeln immer aus dem unmittelbaren Hören auf Gott kommt und deshalb immer in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters steht und deshalb immer geschieht, was er sagt, weil er nicht eigenmächtig entscheidet. Deshalb hat er Vollmacht zu heilen und Wunder zu tun, weil er dort handelt, wo Gott Heilung und Wunder schaffen will. Er hört auf Gottes Stimme und wo sie sagt, heile, da heilt er. Da werden Kranke gesund, da stehen Lahme auf und auch Tote erheben sich aus den Gräbern. Und wo die Stimme Gottes sagt, gebiete, da gebietet er dem Wind und die Wellen und Wind und Wellen kommen zur Ruhe. Und wo die Stimme Gottes sagt, jetzt ist es Zeit zur Stille, da zieht er sich zurück in die Einsamkeit. Wir haben deshalb als Lesung ein Beispiel gehört, wie er morgens noch in der Nacht sich in die Einsamkeit begibt, sich zurückzieht, um ganz auf Gott konzentriert zu sein, um ganz auf die Stimme des Herrn hören zu können, ohne von den Stimmen des Alltags und der Geschäfte und der Welt abgelenkt zu sein. Weil er Gottes Stimme hört, kann er gehorsam und geradlinig Gottes Auftrag erfüllen. Das gehört zusammen. In diesen Versen in Jesaja 50 sehen wir, wenn wir auf die Stimme Gottes hören, dann hat das mit uns ein mindestens dreifaches Ziel. Dieses erste Ziel gefällt uns in der Regel weniger. Wenn wir die Stimme Gottes hören, führt uns das ins Leiden. Wenn wir es chronologisch, zeitlich richtig ordnen, dann ist das der erste Punkt. Wenn wir auf die Stimme Gottes hören, führt uns das ins Leiden. Wir haben heute Palmsonntag. Wir denken an diesen Tag eigentlich an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menge jubelt, sie ist begeistert. Die Menschen reißen Palmzweige von den Bäumen und legen sie Jesus zu Füßen. Ja, sogar ihre Obergewänder ziehen sie aus und bereiten Jesus damit gewissermaßen einen roten Teppich zum Einzug in die Stadt. Aus vollem Hals schreien sie, was die Kehle hergibt, Hosianna. Nur einer weiß, dass dieser scheinbare Triumphzug in Wirklichkeit der Einzug in die letzte und härteste Phase seines Leidens ist. Jesus weiß das. Er hat schon mehrere Male seinen Jüngern gesagt, ich muss hinaufziehen nach Jerusalem, um dort zu sterben. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und 3-5 Tage später stirbt er unter schrecklichsten Qualen am Kreuz von Golgatha. Jesus weiß, wie er mitten durch die jubelnde und begeisterte Menge reitet, er reitet dem sicheren Tod entgegen. und unvorstellbarem Leiden. Aber dieses Wissen hält ihn nicht zurück. Es lässt ihn keinen Augenblick wankend werden. Er hat die Stimme Gottes gehört und er weiß, das ist seine Sendung. Das ist sein Auftrag. Er muss das Leiden, das uns treffen müsste, auf sich nehmen. Er muss unsere Schuld ans Kreuz tragen, sonst gäbe es keine Vergebung für niemand. Davon hören wir am Karfreitag mehr, nur heute so viel von unseren Versen her, denn das ist ja der Zusammenhang, dass Gott das fast 800 Jahre vorher durch den Propheten in diesen Versen vorhergesagt hat. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlagen. Und wir hören als Erfüllung Markus 15, 15, Pilatus aber überantwortete Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, dass er gekreuzigt wurde. Wir lesen bei Jesaja, und meine Wangen denen, die mich rauften. Und Lukas 22 berichtet vom Verhör vor dem hohen Priester, sie verhüllten ihn und schlugen ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen, Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und wir lesen bei Jesaja, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und Matthäus 26 erzählt, da spielen sie ihm ins Angesicht. Jesus weiß, weil er die Stimme Gottes hört, zuallererst auch in der Heiligen Schrift, die von ihm spricht, dass diese Stellen der Bibel von ihm reden. Er weiß, das ist sein Weg, der hier in Jesaja 50 beschrieben ist. Und so leidet der menschgewordene Gott für uns. Weil Jesus die Stimme des Vaters hört, geht er gehorsam den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz. Liebe Geschwister, die Stimme Gottes zu hören, bedeutet auch für uns häufig den Weg ins Leiden. Ich hatte am letzten Sonntag gefragt, wer das Leben in vollen Zügen genießt im Moment, der möge ruhig die Hand heben. Ich habe es nicht drauf ankommen lassen und die Gegenfrage gestellt, wer im Moment vielleicht sehr viel zu leiden hat. Wir wären da wahrscheinlich mehr gewesen, wir wissen es. Der Weg der Jesus-Nachfolge bewahrt uns nicht vor Leiden, er führt uns ins Leiden. Und jeden zweiten Mittwoch haben wir Gebetsstunde. Und als allererstes beten wir dort regelmäßig für die verfolgte Gemeinde in der Welt. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir das tun, weil wir zum einen da etwas tun können für unsere verfolgten Geschwister, weil wir uns aber selber immer wieder auch die Maßstäbe zurechtsetzen. Wir staunen eigentlich jedes Mal und sind dankbar, wie relativ frei von Leiden, wie arm an Leiden wir noch sind, wenn wir sehen, wie schlimm die Gemeinde Jesu an anderen Orten verfolgt wird. Aber trotzdem wissen auch wir, dass die Jesus-Nachfolge am Leiden nicht vorbeigeht. Jedem misst Jesus sein Kreuz zu. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und wir wissen, wer das Kreuz nicht tragen will, sagt Jesus, kann nicht mein Jünger sein. Das Leiden gehört dazu. Aber weil wir wissen, dass auch der Weg des Leidens der gesegnete Weg Gottes ist, deshalb können wir dann, das ist der zweite Punkt, im Leiden zuversichtlich standhalten. Wir lesen Vers 5, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Der Gottesknecht Jesus Christus hält stand. Und das will was heißen in dieser Bedrohung. Liebe Geschwister, die Bedrohung für Jesus ist gewaltig. Sie kann größer eigentlich gar nicht sein. In dieser Nacht von Donnerstag, nachdem er mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, in den Garten Gethsemane gefangen genommen wird, bis zum anderen Morgen Karfreitag. In weniger als 12 Stunden steht Jesus allen Herrschaften, allen Autoritäten seiner Zeit gegenüber. Erstens dem Hohen Rat. Der Hohe Rat ist das höchste Gremium des jüdischen Volks. Der Hohe Rat hatte Vollmacht, in allen inneren Angelegenheiten der Juden zu entscheiden. Also nicht nur in religiösen, sondern umfassend, praktisch das gesamte Zivil- und Strafrecht lag in den Händen des Hohen Rats. Er durfte im Prinzip auch alle Strafen verhängen, Ausschluss aus der Gemeinde als Religiöse, das war das Gesellschaftliche aus. Bedrohte auch die Existenz massivst, war der Ausschluss aus Handel und Gemeinschaft in jeder Hinsicht. Bis hin zu anderen schwersten Strafen, nur die Todesstrafe durfte der Hohe Rat nicht verhängen. und in politischen Entscheidungen von nationaler Bedeutung gewissermaßen, da war der Hohe Rat auch nicht mehr zuständig. Aber ansonsten war der Hohe Rat das Entscheidungsgremium, das Gericht. Betont das so ausdrücklich, wir neigen oft zu meinen, der Hohe Rat wäre vor allem für religiöse Dinge zuständig gewesen. Nein, er hatte eine umfassende Gerichtsbarkeit, war allererste Instanz und Obrigkeit zunächst für die Juden. Dann stand Jesus vor Herodes Antipas in der gleichen Nacht. Der war von den Römern als Fürst über die Provinzen Galiläa und Perea eingesetzt. Weil Jesus aus Galiläa stammte, war er gewissermaßen sein Landesherr. Pilatus hat das genutzt und hat diesen unangenehmen Fall versucht, an den zuständigen Landesherrn, der gerade in Jerusalem weilte, abzuschieben. Vor dem stand er auch und schließlich stand er vor Pilatus. Pilatus war der Statthalter der römischen Provinz Juda, weil er in Jerusalem, in Juda, gefangen genommen und angeklagt worden war, stand er nun vor Pilatus. Und Pilatus war der Stellvertreter des römischen Kaisers, der höchsten Macht der damaligen Welt. So sehen wir, wie Jesus in diesen wenigen Stunden allen Mächten der Welt gegenüberstand. Aber er kann standhalten gegen diese Übermacht, weil er die Stimme Gottes gehört hat. Weil er weiß, ich stehe hier nicht aus eigenem Versagen. Ich stehe nicht in eigener Schuld. Ich habe mir das nicht selber eingebrockt. Ich habe auch keine Fehler gemacht auf dem Weg hierhin, sondern ich stehe, weil Gott selber mich hierhin gestellt hat. Liebe Geschwister, deshalb ist es auch in unserem Lebensweg immer wieder so entscheidend wichtig, dass wir die Stimme Gottes hören und die Wege gehen, die uns der Herr geführt hat. Denn wenn wir im Leiden stehen und müssen uns sagen, wir stehen hier aus eigener Dummheit, dann ist das Leiden besonders schmerzlich. Und dann können wir schwer standhalten. Aber wenn wir an einem Leidenspunkt stehen, wo wir wissen, da hat uns der Herr hingestellt, dann haben wir vom Herrn auch die Kraft, standzuhalten. Und dann dürfen wir wissen, wie Jesus, Vers 7, der Herr, Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir hadern? Lasst uns zusammentreten. Wer ist, der Recht zu mir hat, also gegen mich? Mögen die Juden verdammen. Mag Herodes sich ärgern. Mag Pilatus verurteilen. Am Ende zählt nur das Urteil Gottes. Und so kann Jesus standhalten. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie einen Kieselstein. Hart. Das ist gemeint. Jesus hat sein Gesicht hart gemacht, nicht unbarmherzig. Das ist hier nicht gemeint, sondern hart und unempfindlich gegen die feindlichen Angriffe. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er lässt sich auf seinem Weg nicht irre machen. Er weiß, er wird nicht zu Schanden. Die Gegner dagegen sehr wohl. Vers 9, sie werden allzumal wie ein Kleid veralten, Motten werden sie fressen. Ich hatte mir vorher darüber noch gar nie Gedanken gemacht. Ich hatte über den Text durchaus schon gepredigt in der Vergangenheit. Aber es war das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, was ist eigentlich mit seinen Gegnern geworden? Und ich habe mal geschichtlich recherchiert in dieser Woche, was aus diesen Autoritäten geworden ist, denen Jesus in dieser Nacht gegenüberstand. Es ist hochinteressant, wie sich das Wort des Propheten Jesaja auch hier erfüllt. Sie werden allzumal wie ein Kleid veralten, Motten werden sie fressen. Pilatus richtete 3 Jahre, nachdem er Jesus verurteilt hat und hinrichten ließ, ein furchtbares Gemetzel unter den Samaritanern an. Ein sogenannter und falscher Prophet hatte die Samaritaner auf den Garizim berufen, um dort wunderbare Dinge zu zeigen. Die Römer bekamen davon Wind, haben einen Aufruhr befürchtet. Pilatus kam ihnen mit seinen Truppen zuvor, fing die Samaritaner auf dem Weg zum Garizim ab und richtete ein furchtbares, blutiges Gemetzel an. Er wurde daraufhin verklagt in Rom, wurde seines Amtes enthoben, musste nach Rom, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und der altkirchlichen Überlieferung zufolge wurde er daraufhin nach Südfrankreich in die Verbannung geschickt und nahm sich dort das Leben. 3 Jahre, nachdem er Jesus verurteilt hatte, war seine Zeit vorbei. Kaiphas wurde ebenfalls 3 Jahre später von Nachfolger des Pilatus von Vitellius seines Amtes enthoben. Auch seine Zeit vorbei. Herodes Antipas ging 39 nach Christus, also 6 Jahre später, nach Rom. Dahinter steckte seine Schwägerin Herodias, mit der er im ehebrecherischen Verhältnis lebte. Die hatte der Ehrgeiz gepackt und sie wollte, dass ihr Mann nicht nur Fürst von Galiläa ist, sondern auch den Königstitel vom Kaiser Caligula verliehen bekommt. So machte sich Herodes auf nach Rom. Der Schuss ging nach hinten los. Sein lieber Neffe und Schwager, Herodes Agrippa I., hatte in Rom schon schwere Anklage gegen ihn erhoben. Und statt einen Königstitel zu erhalten, wurde Herodes Antipas nach Lugdunum in Südgallien verbannt, wo er starb. 6 Jahre nach dem Tod Jesu war keiner der Mächtigen, die ihn verurteilt hatten, mehr im Amt. Interessant, nicht wahr? Wir hatten gehört, es waren die 3 höchsten Autoritäten seiner Zeit, denen er gegenüberstand. 3 bis 6 Jahre später waren sie alle weg vom Fenster. Der Zug der Zeit über sie hinweggerollt. Sie waren veraltet wie ein Kleid von den Motten zerfressen. Jesus aber saß auf dem Thron zu Rechten Gottes, in Macht und Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wer die Stimme des Herrn hört und wer der Stimme des Herrn folgt, auch wenn es ins Leiden geht, der wird nicht zu Schanden. Der erfährt die Hilfe Gottes, Vers 8. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Siehe, der Herr Jahwe hilft mir. Wir hätten nachher auch das Lied singen können, wir nehmen ein anderes, eines meiner Lieblingslieder, wisst ihr, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Gilt auch hier. Und so haben es auch wir erfahren und so werden auch wir es immer wieder erfahren mit Gewissheit. Und deshalb dürfen wir zum 3. und letzten Punkt kommen. Wer die Stimme Gottes hört, wer ihr gehorcht, dessen Weg führt nicht nur ins Leiden, der erlebt auch die Hilfe des Herrn. Und deshalb kann auch, das ist der 3. Punkt, fröhlich aufrichten. Und das ist überhaupt das eigentliche Ziel. Damit beginnt der Text. Der Text beginnt praktisch, indem er die Ziele in der Reihenfolge umdreht. Aber das ist das Hauptziel, das macht die Bibel oft, sie nennt das Eigentliche zuerst. Obwohl das in der Abfolge erst am Schluss kommt. Aber das ist der Hauptzielgedanke. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Vers 4. Jesus kommt nicht, um zu richten. Wie viel ist im Reich Gottes kaputt gegangen, weil gerichtet wurde, anstatt aufzurichten, bis auf diesen Tag, liebe Geschwister? Wie viel Streit und Spaltung ist entstanden, weil gerichtet wurde, anstatt aufzurichten? Gewiss müssen wir auch mal ein mahnendes und korrigierendes Wort sagen. Und ganz gewiss müssen wir der falschen Lehre und zerstörerischen Entwicklungen in der Gemeinde in aller Entschlossenheit in den Weg treten, ganz gewiss. Aber in alledem hat Gott uns nicht zu Scharfrichtern unserer Brüder berufen, sondern zu Aufrichtern. Aufrichter sollen wir sein, so wie Jesus. Jesus ist gekommen, aufzurichten. Und deshalb ist eines der bekanntesten Worte des Neuen Testaments wohl auch die Einladung Jesu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir könnten sinngemäß übersetzen, ich will euch aufrichten. Den glimmenden Docht wird er nicht löschen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, sondern aufrichten will er. Liebe Geschwister, das geht auch uns an. Dieser Auftrag Jesu ist auch unser Auftrag. Das ist der eigentliche Schwerpunkt der heutigen Predigt, auch wenn es nur noch ein paar Minuten am Schluss sind. Aber darauf läuft der ganze Gedanke des Textes und auch der Predigt hinaus, dass wir Gottes Stimme hören, um andere aufrichten zu können. Die Stimme Gottes weist uns immer auch zum Dienst am Nächsten. Natürlich sollen wir zuerst selber aufgerichtet werden durch Gottes Wort. Aber dann, wenn wir die Stimme des Herrn gehört haben und gestärkt sind an unserer Seele, dann sollen wir uns nicht in den Sessel zurückfallen lassen und sagen, na, das gut getan, so eine stille Zeit am Morgen. Das war wirklich ein gutes und ermutigendes Wort. Da sieht der Tag doch gleich ganz anders aus. Nein, dann sollen wir uns auf den Sessel erheben und uns aufmachen zum Anderen, der auch den Trost und die Hilfe und die Ermutigung und das Aufrichten des Herrn braucht. Wir haben es ja alle nötig und ich denke in unseren Tagen mehr denn je. Es gibt zu diesem Thema, wie nötig wir alle das Aufrichten haben, verschiedene Anekdoten, die ganz ähnlich sind. Ich nehme mal eine beispielhafte raus, wo die ihren wahren Ursprung haben, ob die irgendjemand mal gut erfunden hat oder ob es eine ähnliche Geschichte wirklich gab, weiß ich nicht. Da kommt eines Tages eine Frau zu ihrem Pfarrer, sie hat schweres Leid erfahren und klagt ihm bitter ihr Elend, sie ist untröstlich und am Boden zerstört und weiß nicht, was sie tun soll. Da sagt der Pfarrer, liebe Frau, ich gebe Ihnen einen Rat, damit Sie wieder auf die Beine kommen. Gehen Sie von Haus zu Haus durchs Dorf und fragen Sie, wie es den Menschen dort geht. Und aus jedem Haus, in dem kein Leid wohnt, bringen Sie eine Blume mit. Und am Schluss bringen Sie mir den Strauß. So macht sich die Frau auf den Weg. Von Haus zu Haus geht sie im Dorf, Woche um Woche. Und nach etlichen Wochen kommt sie zurück. Sie hat alle Häuser des Dorfes besucht. Wie viele Blumen hat sie dabei? Sie steht mit leeren Händen vor ihrem Pfarrer. Sie hat festgestellt, in jedem Haus gibt es ein Leid. Sie selber ist darüber zur Trösterin geworden. Das ist im Moment aber nicht der Hauptgedanke, sondern der Hauptgedanke ist, wie nötig haben wir das aufgerichtet werden. Jeder braucht's eigentlich jeden Tag immer wieder. Und wir dürfen uns von den äußeren Dingen nicht täuschen lassen. Mein Vater pflegte oft zu sagen, auf die dicksten Teppiche fallen oft die schwersten Tränen. Wir lassen uns von den dicken Perserteppichen täuschen, ja? Sagen, da ist Wohlstand, da ist Glück, da fehlt es doch an nichts. Fallen oft die schwersten Tränen. Oder ein Bruder in Neuwied sagte häufig, unter jedem Dach ein Ach, unter jedem Dach ein Ach. Deshalb haben wir das Aufrichten und das Aufgerichtetwerden so nötig. Überall sind Ermüdete, Niedergeschlagene, Verzagte, die aufgerichtet werden sollten. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass auch wir solche gelehrten Zungen haben, wie der Gottesknecht Jesus in Jesaja 50. Zungen, die nicht durch eigenen Rat und auf eigene eingebildete Weisheit hinreden, sondern Zungen, die vom Hören auf das Wort des Herrn gelehrt sind und deshalb wahrhaft tröstende und aufrichtende Worte sagen können. Gott ist es, der uns dazu das Ohr wecken muss. Damit unsere Zunge tröstende und aufrichtende Worte sagen kann, muss sie zuvor Gottes Stimme gehört haben. Gott selbst muss uns diese Worte in den Mund legen. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre und dann auch reden kann. Dietrich Bonhoeffer hat ein paar interessante Gedanken dazu gerade geschrieben. Beim Erwachen vertreiben wir die finstern Gestalten der Nacht und die wirren Träume, indem wir alsbald den Morgensegen sprechen und uns für diesen Tag dem dreieinigen Gott befehlen. Ist übrigens bis heute kein schlechter Tipp. Luther hat einen Morgen- und einen Abendsegen formuliert, beide ganz ähnlich lautend. Es kann durchaus eine Hilfe sein, morgens mit dem Morgensegen den neuen Tag schon der Güte des Herrn anvertrauen. Böse Launen, unbeherrschte Stimmungen und Wünsche, die wir am Tag nicht mehr loswerden, sind oft genug Nachtgespenster, die nicht bei Zeiten verjagt worden sind und uns den Tag vergällen wollen. In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe. Wenn die Sorge frühzeitig aufweckt, zudem sagt die Schrift, es ist umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Tränen. Nicht die Angst vor dem Tag, nicht die Last der Werke, die ich zu tun vorhabe, sondern der Herr weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Bevor das Herz sich der Welt aufschließt, will Gott es sich erschließen. Bevor das Ohr die unzähligen Stimmen des Tages vernimmt, soll es in der Frühe die Stimme des Schöpfers und Erlösers hören. Die Stille des ersten Morgens hat Gott für sich selbst bereitet. Ihm soll sie gehören. Ich denke, liebe Geschwister, wo wir das schaffen, nach diesem Rat zu leben, erfahren wir auch, dass da sehr viel Weisheit und Kraft drin liegt. Aus dem Hören auf Gottes aufrichtende Stimme in den Tag zu gehen. Denn nur Gottes Wort und Gnade und Gottes Geist kann wirklich aufrichten. Mir wurde das richtig bewusst, als ich im Lauf der Woche nach passenden Beispielen für die Predigt gesucht habe. Wo sind so richtig knackige, ergreifende, erfrischende Beispiele, wie Geschwister sich gegenseitig im Herrn getröstet und aufgerichtet haben? Ich habe solche Beispiele nicht gefunden. Ich habe erst gestaunt und mich dann gefragt, woran liegt's? Es muss wohl so sein, weil das, was wir in Beispielen erzählen können, nie wirklich den Kern des Trostes trifft. Was wir brauchen an theoretischem Wissen, was man in Beispielen weitergeben kann, das wissen wir doch als bibelfeste Christen sowieso. An Gesangbuchversen, an Bibelworten aus den Psalmen, aus dem Neuen Testament. Aber dass das, was wir wissen, vom Kopf tröstend ins Herz hinunterkommt und uns wirklich prägt, uns Frieden und uns Ruhe schenkt im Herrn, das können alle Beispielgeschichten nicht bewirken, das können Worte nicht machen, das kann nur der Geist Gottes wirken. Und deshalb prallen da eigentlich alle Beispielgeschichten irgendwo relativ hilflos an der Wirklichkeit ab. Da muss Kraft wirken, die nur in Gottes Wort liegt und die nur aus der Begegnung mit ihm kommen kann. Allerdings, und eine kleine Hilfe kann dabei sein, ist es eine Kraft, die sich ganz besonders in der Gemeinschaft entfaltet. Nochmal von Dietrich Bonhoeffer dazu einen wichtigen Gedanken. Ich werde dieses Wort sicher im Laufe der Zeit, die Gott mir hier schenken mag, öfters mal zitieren. Bonhoeffer hat gesagt, das Wort aus dem Mund des Bruders, das Wort Gottes aus dem Mund des Bruders ist stärker als aus dem eigenen. Da liegt ein Geheimnis der Seelsorge drin. Und dass Gott uns in der Gemeinde Jesu auf die Gemeinschaft verbindlich hingewiesen hat. Deshalb ja auch immer wieder der Satz, ein Einzelchristentum gibt es so nicht. Der Mensch, wenn er zu Jesus gehört, ist zwingend auf die Gemeinschaft mit anderen angewiesen, gerade auch wenn er den Trost der anderen braucht. Dazu ein Beispiel. Mein Vikarsvater hat mir das erzählt, dass er eines Tages zu einem schwerkranken älteren Bruder gerufen wurde. Viele hundert Kilometer weg, es war eine lange Fahrt. Und als er da eintraf, was wollte dieser Bruder von ihm, der schwerkrank auf dem Bett lag? Er hatte auf dem Nachttisch eine Bibel liegen. Und dann hat er ihm gesagt, jetzt nimm mal bitte die Bibel und dann lies mir den Vers vor. Und dann hat er den gelesen. Dann hat er ihm gesagt, dann lies mir bitte die Bibelstelle vor. Und so ging das eine halbe Stunde, Stunde lang. Und er hat gesagt, eine Stelle nach der anderen hat sie ihm vorgelesen. Als er heimgefahren ist, hat er sich gefragt, warum musste ich jetzt eigentlich viele Kilometer fahren? Die Bibelstellen hätte er alle selber lesen können, ja wahrscheinlich, er hat sie vermutlich sogar alle auswendig im Kopf gehabt. Warum braucht er den Bruder, der an seinem Bett sitzt, die Bibel in die Hand nimmt und ihm das Wort Gottes liest? Weil das Wort Gottes aus dem Mund des Bruders stärker ist als aus dem eigenen. Weil es Zeiten gibt, wo wir die Geschwister brauchen und dazu soll auch jeder Gottesdienst und jede Begegnung in der Gemeinde sein, wo wir uns selber gegenseitig tröstend, stärkend ermutigen, das Wort Gottes zusagen und weitersagen. Wo wir uns gegenseitig sagen, was wir jetzt gleich auch im Anschluss mit dem nächsten Lied singen, Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Schenke uns der Herr, dass wir so eine Gemeinde von Tröstern und Aufrichtern füreinander sind. Dass Geschwister gerne am Sonntag und auch sonst in die Gemeinde kommen, weil sie aufgerichtet und gestärkt werden. Kann nur durch die Gnade Gottes geschehen. Er möge es uns geben. Amen.